Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung, in der wir uns mit Share Deals beschäftigen wollen. Das sind Steuertricks großer Immobilienkonzerne, die den Staat jedes Jahr viel Geld kosten. Außerdem, warum klimafreundliche Wärmepumpen bei uns noch nicht so richtig den Durchbruch geschafft haben. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Am Mikrofon ist Gerhard Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Share Deals, so heißt die Methode, mit der große Immobilienkonzerne die Steuerbehörden austricksen. Und in der Branche wird das immer beliebter. 1 Milliarde Euro, so schätzen Experten, gehen dem deutschen Staat pro Jahr dadurch an Einnahmen verloren. Das hat inzwischen auch die Politik bemerkt, kann sich aber bislang nicht auf ein Konzept einigen, wie das Schlupfloch gestopft werden sollte. Annette Kammerer kennt die ganze Geschichte.
Berlin-Neukölln.
Hallo.
Hallo.
Ja.
Ein schlichter Altbau mit hohen Decken und unsaniertem Eingang. Ein Haus, das vor kurzem bundesweit Schlagzeilen machte.
Etwas verworren, aber es liegt daran, dass es eben verworren sein soll.
Benjamin Steffens, der eigentlich anders heißt, sitzt an seinem Küchentisch. Mit einem Brief vor gut einem Jahr fing alles an.
In dem Brief stand einfach nur, dass die Miete ab jetzt an die ARO 54 GmbH zu überweisen sei. Und diese ARO 54, das lässt sich dann auch schnell rausfinden, ist eben einfach nur eine Gesellschaft, deren einziger Vermögensbestandteil sozusagen dieses Haus ist, soweit wir das eben rausfinden konnten.
Benjamin und die anderen Mieter wurden stutzig. Sie fingen an zu recherchieren. Was ist das, die ARO 54 GmbH? Wem gehört das Haus wirklich? Die Antwort ist überraschend kompliziert.
Hinter diesem Kürzel steckt aber eben Akelius, so viel haben wir herausfinden können, zu 89,9%. Und die restlichen 10,1% eben gehören einer vermeintlich unabhängigen Gesellschaft auf Zypern.
Die ARO 54 GmbH ist also eine Tochtergesellschaft von Akelius. Und Akelius, eins der größten weltweit operierenden Immobilienkonzerne. Allein in Berlin besitzt die Gruppe rund 14.000 Wohnungen. Das Neuköllner Haus zählt auch dazu, wie Jordan Milewitsch von Akelius bestätigt.
Also wir als Akelius besitzen dieses Objekt zu Anteilen. Ja, das haben wir zusammen mit einem Co-Investor erworben.
Share Deal nennt sich das. Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit.
Ein Share Deal ist im Prinzip ganz einfach. Bei einem normalen Immobiliengeschäft wechselt der Eigentümer, der im Grundbuch steht. Bei einem Share Deal passiert das nicht. Da steht im Grundbuch eine Firma und es wechselt, wie gesagt, nicht der Eigentümer, der im Grundbuch steht, aber es werden die Anteile dieser Firma verkauft.
Doch warum so kompliziert? Akelius selbst behauptet im Interview nur, dass der Verkäufer des Hauses es so gewollt habe. Tatsächlich aber könnte der Grund ein ganz anderer sein. Denn dank Share Deals können Käufer viel Geld sparen. Sehr viel Geld.
Sie müssen nicht ins Grundbuch gehen, sie müssen keine Grunderwerbssteuer zahlen, sie müssen sich nicht ans Vorkaufsrecht halten. Ja, und dadurch wird eben eine Immobilie, die in eine Firma gepackt ist, zu einem ganz flexiblen und leichten Handelsgut und nicht mehr zu einer Immobilie.
Wer ein Haus kaufen will, muss Grunderwerbssteuer zahlen, und zwar bis zu 6,5% des Kaufpreises. Bei einem Share-Deal dagegen wechselt der Eigentümer der Immobilie offiziell nicht. Es werden lediglich Anteile an dem Unternehmen verkauft, das die Immobilie besitzt. Die Grunderwerbssteuer hierfür 0,0%.
Also Share-Deals sind ein großer, wichtiger Bestandteil vom professionellen Immobilienhandel. Und umso professioneller der Immobilienhandel wird, umso größer wird auch der Anteil der Share-Deals.
Dem Staat entgehen so schätzungsweise jährlich 1 Milliarde Euro an Steuern. Genau wissen aber tut das keiner. Denn das ist ja der Sinn von Share-Deals. Der Eigentümer wechselt offiziell nicht, der Staat also bekommt davon überhaupt nichts mit.
Also die Share-Deals machen, und das ist im Bereich der Steuergerechtigkeit so das größte Schimpfwort, die Grunderwerbssteuer zu einer dummen Steuer. Also eine Steuer, die der kleine Immobilienkäufer bezahlt. Also jeder, der eine Eigentumswohnung kauft, zahlt die Grunderwerbssteuer. Und große professionelle Investoren oder die, die es darauf anlegen, eben Steuern möglichst aggressiv zu vermeiden, zahlen sie nicht.
An einer Ausfallstraße am Rand von Berlin. Es ist ein grauer Donnerstagvormittag um 8 Uhr. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Chansel Kiesel-Tepe steht vor der Steuerfahndungsbehörde Berlin. In der Hand ein unscheinbarer Umschlag.
Das ist einmal. Toi, toi, toi.
Medien werden später schreiben, die Abgeordnete hätte Akelius angezeigt. Tatsächlich aber wirft Kizil-Tepe bei der Steuerfahndung lediglich eine Bitte um Prüfung ein.
Das ist eben wieder so ein Beispiel. Es gibt in der Vergangenheit viele Beispiele davon, wie Millionen von Steuern hier eben umgangen werden. Das ist legal, das muss man auch sagen. Aber dieser Steuerumgehungstatbestand wird dann illegal, wenn es sich bei dem Co-Investor um eine Firma handelt, die nicht unabhängig ist.
Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit.
Was wir jetzt bei Akelius in Neukölln sehen, ist eine typische Variante des Share Deals, dass eben ein Käufer einfach zwei verschiedene Firmen gründet, die auf dem Papier unabhängig sind, aber faktisch doch ihm gehören oder unter seiner Kontrolle stehen und dann mit diesen zwei Firmen auf Einkaufstour geht.
3 Jahre lang versuchte eine Bund-Länder-Kommission, Share-Deals neu zu regeln. Es gab Anhörungen, Sachverständige kamen und alle, selbst die Lobbyisten der Immobilienwirtschaft, waren sich beim Grundproblem einig.
Jeder normale Mensch, der sich Eigentum anschafft, muss die Grunderwerbsteuer zahlen. Und das ist ein großer Betrag. Und in diesem Fall müssen es solche Unternehmen eben nicht. Das ist legal.
Die SPD-Fraktion will das ändern. Steuerfrei sollen Share-Deals unter anderem nur noch sein, wenn ein Käufer maximal 75% der Anteile hält. Zurzeit liegt diese Schwelle noch bei 95%. Die Abgeordnete Kizil-Tepe wirft der Union vor, eine Lösung seit einem Jahr zu blockieren. Aus Unionskreisen wiederum heißt es, die Sozialdemokraten seien sich doch selbst gar nicht einig. Der neue Vorschlag der SPD-Fraktion entspräche überhaupt nicht mehr dem ursprünglichen Gesetzesentwurf, der noch von einer 90%-Schwelle sprach. Klar ist nur, der Gesetzgebungsprozess ist festgefahren. Und das, obwohl sich mit Share-Deals nur schlecht Wahlkampf machen lässt.
Ich finde, das ist ungerecht, dass man das eben umgehen kann durch Konstrukte, die jetzt nicht jedem offen stehen. Das finde ich schon ungerecht. Da würde ich schon sagen, dass man da von einer dummen Steuer sprechen kann, ja.
Akelius sieht einer möglichen Prüfung ihres Share-Deals übrigens gelassen entgegen. Der Brief der SPD-Bundestagsabgeordneten Kizil-Tepe betrachten sie als politisch motivierte PR-Aktion. Ob es die Koalition vor dem Ende der Legislaturperiode noch schafft, die Grenze für Share-Deals abzusenken, weiß keiner. Eine niedrigere Prozentzahl allerdings scheint keine Lösung zu sein. Denn Akelius besitzt an dem Haus in Neukölln schon heute genau 89,9%. Fast so, als hätten sie da was geahnt.
Die Grunderwerbssteuer eine Dummensteuer. Annette Kammerer über Share-Deals und die Steuertricks großer Immobilienkonzerne. Deutschland will beim Klimaschutz vorangehen und den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 55% verringern. Und alle sollen dabei mitmachen. Die Autofahrer, die künftig elektromobil unterwegs sind, die Industrie, die auf Öl, Kohle und Gas verzichtet und auch die Häuslerbauer, die klimafreundliche Heizungen nutzen sollen. Das Stichwort hier heißt Wärmepumpen. Die sind klimafreundlich, werden deshalb auch vom Staat subventioniert und trotzdem kommt die Wärmewende nicht so richtig in Schwung. Dirk Asendorpf weiß warum.
So, dann gehen wir mal hier in den Heizungsraum. Also hier war dann sozusagen die Ölheizung. Da kam dann das Öl da aus dem Erdtank. Und dann kam dann hier rein, lief hier rein, hier diese alte Ölheizung. Die war ja doppelt so groß ungefähr. Das war schon riesig. Die war halt von 89.
Eine über 30 Jahre alte Ölheizung, die muss raus, entschied Paul Barth, bevor er Anfang des Jahres mit Frau und 2 Kindern ein Bungalow in der Nähe von Bremen bezog.
Wir hatten auch erst am Anfang überlegt, Gas zu legen. Dann hätten wir vorne von der Straße noch die Gasleitung legen müssen, dann eine Gasheizung. Oder die günstigste Variante, Erdöltank war, und hast einfach eine neue Ölheizung jetzt reingewonnen. Aber dann bist du wieder von dem Ölpreis abhängig. Dann bist du vom Gaspreis abhängig. Ne? Jetzt bin ich vom Strompreis abhängig.
Denn Paul Barth hat sich am Ende für eine elektrische Wärmepumpe entschieden. Die saugt Luft an der Außenseite des Hauses an, kühlt sie ab und bläst sie einige Grad kälter mit einem großen Ventilator wieder hinaus. Der Luft wird bei diesem Prozess also Wärme entzogen, die im Haus dann zum Heizen genutzt wird. Dazu braucht man kein Öl und kein Gas, nur Strom, um die Wärmepumpe zu betreiben. Aus jeder Kilowattstunde Strom entstehen so 2 bis 4 Kilowattstunden Wärme. Je höher der Anteil erneuerbarer Energie im Stromnetz ist, desto besser wird die Umweltbilanz einer solchen Wärmepumpenheizung. Doch im Vergleich zur Verbrennung fossiler Energie ist das Heizen mit Strom derzeit richtig teuer.
Eine Ölheizung jetzt zurzeit wäre nicht schlecht, ne, weil der Ölpreis im Keller ist, wenn man jetzt das Finanzielle sieht, ne?
Das Finanzielle ist in aller Regel das wichtigste Argument bei der Kaufentscheidung für eine neue Heizungsanlage. Und damit der Hauptgrund, warum die Energiewende im Wärmesektor nicht in Schwung kommt, sagt Matthias Deutsch, Heizungsexperte beim Berliner Think Tank Agora Energiewende.
Das allergrößte Problem sind die Betriebskosten. Die Stromkosten sind relativ hoch für Endkunden in Deutschland. Das ist zum Teil eben die viel diskutierte EEG-Umlage. Und da müssen wir nachsteuern. CO2-Ausstoß muss teurer werden und erneuerbarer Strom auch für Wärmepumpen muss günstiger werden.
Die Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, kurz EEG, die gerade vom Kabinett verabschiedet wurde und in den nächsten Monaten im Bundestag beraten wird, müsse dafür die richtigen Weichen stellen. Dafür seien Nachbesserungen nötig. Die wünscht sich auch Martin Sabel, Geschäftsführer des Bundesverbands Wärmepumpe. Zwar kann sich seine Branche schon seit Jahren über zweistellige Wachstumsraten freuen, noch in diesem Jahr soll die Installation der millionsten Wärmepumpe in Deutschland gefeiert werden. Doch das reiche nicht.
Man könnte auch eine Trauerfeier draus machen, weil natürlich sind 1 Million Wärmepumpen eigentlich viel zu wenig. Die Klimastudien sagen, wir brauchen bis 2030 8 Millionen Wärmepumpen, bis 2050 dann 16 Millionen Wärmepumpen. Das heißt, wir müssten den Wärmepumpenausbau eigentlich extrem beschleunigen, verfünf- bis versechsfachen.
Bisher funktioniert das nur im Neubau. Dort sind Wärmepumpen mit einem Marktanteil von 40% bereits die am häufigsten eingesetzte Technik. Doch im Altbau kommt die Wärmewende nicht in Schwung. Wer dort eine neue Heizung einbaut, entscheidet sich nur in 6% aller Fälle für eine Wärmepumpe. Agora-Experte Matthias Deutsch bestätigt diese Zahlen. Sie zeigen auch, dass Deutschland bei der Energiewende im Heizungssektor international immer weiter zurückfällt.
Es gibt ganz andere Länder in Europa, die schon wesentlich weiter sind. Und wenn man diese globale Wärmewende vor Augen hat, dann wird klar, da können wir jetzt nicht kleckern, da müssen wir klotzen, um überhaupt weiter mitspielen zu können. Auch für die deutschen Unternehmen, die selber Wärmepumpen herstellen. Denn ohne einen starken Heimatmarkt wird es ganz schwierig, auch international diese Zukunftstechnologie mitverkaufen zu können.
In Skandinavien, Italien, Frankreich oder Spanien haben der deutlich billigere Strom und zusätzliche Subventionen dafür gesorgt, dass bereits wesentlich mehr Heizungsanlagen auf Wärmepumpen umgestellt wurden als in Deutschland. In absoluten Verkaufszahlen liegen Japan, die USA und vor allem China vorne. Auch dort ist der Strom billiger und China fördert den Umstieg von Kohle auf Wärmepumpe besonders stark. Fast jede zweite weltweit produzierte Wärmepumpe wird bereits im Reich der Mitte verbaut. Auch Deutschland fördert die Installation zwar so großzügig, dass der Anschaffungspreis einer Wärmepumpe nur geringfügig über dem einer neuen Gas- oder Ölheizung liegt. Doch mit dem Tausch der Geräte ist es meist noch nicht getan.
Ich rate auch immer jeden Kunden, wenn ich die Möglichkeit habe, Fußbodenheizung nachzurüsten, dann würde ich es auf jeden Fall machen,
sagt Robin Tweetmeier. Der Heizungsinstallateur hat die Wärmepumpe in den Bungalow von Familie Barth eingebaut. Sie erwärmt das Wasser im Heizungskreislauf auf maximal 50 Grad. Für eine Fußbodenheizung ist das mehr als genug. Räume mit klassischen Rippenheizkörpern werden damit an kalten Wintertagen aber womöglich nicht richtig warm. Doch vor einem Umstieg auf Fußbodenheizung schrecken viele Altbaubesitzer zurück, denn sie kostet nicht nur viel, sondern verwandelt auch die Wohnräume in eine wochenlange Großbaustelle. Agora-Experte Deutsch sieht einen enormen Beratungsbedarf.
Sie müssen herausfinden, ob Ihr alter Heizungssystem in der Lage ist, mit der Wärmepumpe umzugehen. Diese Prüfung kann in letzter Konsequenz nur der Fachmann vornehmen. Man kann natürlich alle Gebäude, auch die älteren, dämmen. Man kann im Extremfall auch mal darüber nachdenken, ob ein Gebäude überhaupt sinnvoll umzurüsten ist oder ob man da über einen Abriss und Neubau nachdenken muss.
Familie Barth hatte das Glück, dass zwischen Kauf und Einzug genug Zeit war, um ihren Bungalow, Baujahr 1957, gründlich zu modernisieren.
Wir hatten jetzt im Wohnzimmer so einen riesen Heizkörper stehen und dann haben wir eine Fußbodenheizung einfräsen lassen. Und meine Frau ist überglücklich, ne? Allein der Heizkörper weg, der Platz und die warmen Füße. Ne? Das war eine gute Entscheidung im Nachhinein. Ne?
Ob sich der Umstieg von Öl auf Wärmepumpe finanziell lohnt, hängt von der künftigen Entwicklung der Energiepreise ab. Doch aus Umweltgründen ist Paul Barth auf jeden Fall damit zufrieden. Ein Teil des Stroms, den seine Wärmepumpe verbraucht, will er demnächst sogar selber erzeugen, mit einer Solaranlage auf dem eigenen Dach.
Wenn man ein bisschen älter wird, denkt man auch ein bisschen an die Zukunft, an die eigenen Kinder. Ne? Wie lebt man denen das vor? Wie lange wird es Öl geben? Weiß man nicht. Und wenn man schon was neu macht, ne, dass man es dann wenigstens gleich in die richtige Richtung macht.
So. Tschüssi, ciao. Ciao, ciao.
Klimafreundliche Wärmepumpen, die von Solarkollektoren betrieben werden, so könnte die Wärmewende aussehen, Dirk Asendorf berichtete.